Melanie, wenn du an kalte Musik denkst, an welche Musik denkst du da?
Black Metal. So aus dem Stand.
Warum?
Ja, weil ich da irgendwie so an so norwegische verschneite Landschaften denke, wo dann irgendwie einzelne Männer in ihren Hütten sitzen und sauer sind und dann, das ist für mich kalte Musik.
Wie sauer wir heute Abend werden, das checken wir mal. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Folge 64 mit Melanie Löper. Hallo Melanie.
Hallo Christopher.
Heute nämlich mit dem eiskalten Ambient von Whatever the Weather, dem Verzauberungsfolk von Wrapped, dem Left-Field-Anti-Pop von Riser K, dem einnehmenden Shoecase von Cloakroom und dem ja, High-Speed-Math-Rock von Yahweh Nailgun. Ihr hört den Musikpodcast, der euch monatlich die Musik liefert, über die ihr vielleicht nicht gestolpert wärt, wenn wir nicht gewesen wären. So viel Konjunktiv. Auf jeden Fall nehmen wir das als unsere Aufgabe an, euch Musik zu empfehlen und vorzustellen, die mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das machen wir heute zum insgesamt 64. Mal, was die Review-Folgen angeht. Schön, dass ihr da seid. Melanie, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört, ein Album, ich glaube aus dem Jahr 1952, und zwar von Jean Ritchie. Es heißt Singing the Traditional Songs of Her Kentucky Mountain Family. Und das war gar nicht so
Und
schlecht,
das
wie
ist ein
man
Black
meinen
Metal Album
würde.
wahrscheinlich.
Ist ein Black Metal. Nee,
Natürlich.
ich bin ja so auf meiner andauernden Reise durch die Genres, wo ich mir immer vornehme, dass ich in alle möglichen Genres mal zumindest reingehört habe. Und das ist Appalachian Folk Music, wo ich jetzt eigentlich eher an Native Americans gedacht hätte. Und es sind aber alles so Weißbrote wie Gene Ritchie, die dann irgendwie auf ihren Instrumenten rumzupft. Aber es ist wirklich ein ganz ganz cooles Album, weil das so sehr so in die Geburtsstunde von so amerikanischem Folk geht. Also so dieses Erzählen und irgendwie hat das alles so einen Hüttenvibe. Also es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, kann ich empfehlen.
Klingt das für dich relativ zeitlos? Also findest du, das ist auch eine Platte, die 2025 so hätte rauskommen können? Oder hört man ihr Alter
Nee,
hier so?
tatsächlich. Naja, das klingt schon sehr alt. Das klingt schon
Ja.
wirklich so nach 50er Jahre USA. Aber ist
Okay.
auch okay, ne? Also das macht es auch spannend irgendwie.
Ich würde behaupten, das, was ich zuletzt gehört habe, ist definitiv Musik, die sehr nach 2025 klingt. Das ist nämlich die Mini-LP. Maxi-EP, was auch immer da jetzt für einen Begriff angebracht wäre, von Mobs und Susu La Roche. Das ist ja, wie gesagt, so eine Art Mini-LP, die auf dem Manchester-Label Modern Love veröffentlicht wurde. Das Label, was unter anderem auch MusikerInnen wie Andy Stott beherbergt und sich einfach sehr gut auskennt mit so ja, bleischweren Variationen von Techno, Doom, Pop und Avantgarde-Musik. Und hier mischt sich irgendwie alles davon zusammen. Auf 5 oder 6 Tracks, die Produktion von Mobs mit dieser nölig-nebligen Stimme von Susu La Roche. Und das ist ein einziger Hit, das ist großartig. Die habe ich jetzt auch bestellt und ist unterwegs. Ist jetzt aktuell nur auf Platte draußen, soll aber noch einen zusätzlichen Digital- und Stream-Release bekommen. Und dann wird das hier sicherlich auch Thema im Podcast sein. Aber es sei hier schon mal empfohlen. Zero heißt das Ganze von Mobs und Susu La Roche. Das ist sehr spektakuläre, düstere, bedrückende Musik und genau das Richtige für die steigenden Temperaturen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, 5 Platten besprechen wir heute etwas ausführlicher, plus die 12 Kurzempfehlungen, die wir dann im Rahmen unserer Playlist besprechen. Los geht's mit der Britin Lorraine James, die sich hier Whatever the Weather nennt für ihr aktuelles Projekt. Über das Debütalbum Whatever the Weather haben wir auch vor 2 Jahren ungefähr auch schon mal gesprochen. Und James hat sich so als Produzentin für so sehr so zappelige, hakelige, herumhüpfende und immer so ums Eck denkende elektronische Musik einen Namen gemacht. Vorrangig auf Hype hat da auch veröffentlicht. Ich finde aber, dass die spannendste Musik unter dem Namen Whatever the Weather veröffentlicht wird. Und sie benennt, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter, jeden Track ihres Projektes nach einer Temperatur. Und wir hatten jetzt auf beiden Alben von 0 bis 36 Grad, glaube ich, mittlerweile alles dabei. Was ich aber daran so interessant finde, ist, dass sich diese Tracktitel nicht so richtig mit der klassischen Definition von kalt oder schwitzig klingender Musik beschäftigen. Also du hast ja vorhin gesagt, Black Metal Metal wäre für dich so kalte Musik. Es gibt dann so diese so verschleppte, vernebelte, hallige Musik, die wir dann vielleicht so als kalt empfinden würden oder vielleicht welche, in der nicht so viele Emotionen auftauchen. Dann kennen wir natürlich so wirklich buchstäblich dschungelige, verschwitzte Musik oder sehr tanzbare Musik. Wir müssen da jetzt nicht mal zu Nelly Hutton hier gehen oder sowas und davon singen, dass wir unsere Clothes off-taken müssen, weil es so warm ist hier, sondern wir haben ja so ein bestimmtes Gefühl davon, was heiße Musik ist und was kalte Musik ist oder was sich vielleicht kalt anfühlt, kalt anhört oder was sich heiß anfühlt. Und das stellt sie so ein bisschen auf den Kopf, weil das ist völlig egal, wie diese Tracks betitelt sind. Sie nutzt eine sehr zarte Version von Electronica und sehr reduzierte IDM-Sounds. Und ob man jetzt hier den Gefrierpunkt hört oder laut Thermometer so langsam so die obersten Hemdknöpfe so aufmachen müsste, ist nicht so richtig egal, da unterscheidet sie nicht so wirklich. Ich habe das Ganze mal ausgerechnet übrigens, weil das wir sind ja hier auch Statistikfreundinnen in diesem Podcast. Die Durchschnittstemperatur dieses Albums beträgt zarte 12,58 Grad. Also wir sind noch nicht ganz im Sommer. Wir sind vielleicht so im lausten Frühstadium des Frühlings. Wir sind damit übrigens, um diesen Vergleich zu haben, denn ich weiß, dass ihr euch das gerade fragt, 3 Grad kühler als auf dem Debüt. Da waren wir bei 15 Grad ungefähr. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Darüber sollten wir sprechen. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil das sehr zart, sehr zerbrechlich und sehr zierlich ist im Vergleich zum Vorgänger. Nochmal wesentlich freier von Beats, dafür angereichert mit Samples, Field Recordings aus ihrem Leben oder ihrer Stimme. Und dadurch hat das relativ häufig auch was von so einer etwas knusprigeren Version der zweiten Selected Ambient Works von Altmeister FX Twin. Ich mag es sehr. Kannst du damit auch was anfangen?
Ich kann damit auch was anfangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mag es sehr, aber ich mag es. Ich wand's mich ja so ein bisschen in Ambient rein mittlerweile. Ich fand's richtig cool, diese Field Recordings Einwebung zu hören. Das hat mich sehr an Kate Carr letztes Jahr erinnert, die ja da irgendwie durch London einmal so durchgefahren ist auf ihrem Album. Und das Kate Carr-Album, das habe ich damals auch ein paar Mal gehört, aber wir hatten damals auch im Podcast darüber gesprochen, dass so Field Recordings-Alben auch immer so eine relativ kurze Halbwertszeit irgendwie haben, wie oft man sich das dann anhören kann mehrfach, ne? Also weil das dann einfach nicht so Musik ist, wo ich jetzt sage, ah ja, den einen Song kriege ich jetzt gar nicht mehr aus meinem Kopf. Also das ist ja gar nicht die Richtung, die diese Alben bedienen wollen. Und jetzt hier bei Whatever the Weather fand ich so schön, weil das da für mich ein bisschen aufgebrochen wurde, weil eben diese Field Recordings so eine Ergänzung sind zu diesem allgemeinen Vibe, den dieses Album hat. Und das konnte ich jetzt tatsächlich dann doch sehr oft hintereinander weghören. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich reinzufinden. Das muss ich schon zugeben. Also beim ersten Mal hören habe ich so ein bisschen gedacht, okay, und jetzt? Aber ja, dann die nächsten Male, dann hat mich das dann irgendwie doch so ein bisschen gecatcht mit dem Handyklingeln hier und dem Kindergeschrei da. Und das Produktionslevel ist der absolute Wahnsinn, finde ich. Also das klingt unglaublich ausproduziert, was ich jetzt gar nicht unbedingt immer so bis jetzt erlebt habe in dieser Ecke, also so Richtung Field Recordings. Also manchmal hatte das auch schon so fast so Dungeon-Synth-Sachen, also so, als ob jemand so relativ ja, also wie sage ich das jetzt, ohne große Ambitionen so ein bisschen auf dem Keyboard spielt, aber na, also im Sinne von einfach so mal machen, ohne jetzt so verkopft zu sein. Also es hat was sehr Intimes, so als ob man irgendwie so bei jemandem so ein bisschen heimlich reinhört, wie die Person so auf dem Keyboard spielt und dann schreit vielleicht mal das Nachbarskind und dann klingelt das Handy und dann kommt vielleicht noch irgendwie der Neffe zu Besuch oder so. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und mein Highlight war 20 Grad. Was auch perfekt passt, weil ich mag 20 Grad auch super gerne. Also das kann ich mir mitnehmen in den Frühling jetzt.
Also super, das wollte ich dich nämlich noch fragen, was deine Lieblingstemperatur ist. Kommen wir da mit 20 Grad näher oder wärst du eigentlich sogar noch ein bisschen wärmer dran?
Also nicht viel. Ich würde sagen, ja. 20 bis 25, dann, also ich schwitze einfach ungern. Wenn ich anfange zu schwitzen, dann fühle ich mich unwohl. Deswegen eigentlich 20 Grad würde ich sofort kaufen.
Ja, High Five einmal hier durchs virtuelle Studio, durchs Mikrofon. Das geht mir ganz genauso. Was du auch gerade gesagt hast, finde ich super, was dieses Ausgearbeitete angeht. Denn dadurch, dass diese Platte auf den ersten Tonblick wesentlich reduzierter ist als der Vorgänger. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast, der ja noch viel, viel mehr mit Beats gespielt hat. Der hier ist ja viel, viel reduzierter. Dadurch klingt das vielleicht zunächst ein bisschen nach wenig, aber ich finde dadurch, also man hört noch genauer hin und es offenbart sich wirklich so bis ins Detail ausgearbeitete Musik eben, die dann eben zwischen IDM, Ambient und Electronica funktioniert. Und dieses sachte Pulsieren der Songs und wenn dann mal ein Beat auftaucht, so ein kleiner zwischendurch, dann sticht der auch total heraus und nimmt mal wieder so ein bisschen das Tempo an und ja, finde ich total gut. Und ich hoffe, also ich habe gar nicht erwartet, dass sie hier einen Nachfolger überhaupt serviert zu Whatever the Weather, weil auch das Debüt so rund war und sich so gut angehört hat und so gut angefühlt hat. Von mir aus gerne noch eins. Also ich glaube, eine Lorraine James-Platte hat es in der Zwischenzeit auch gar nicht gegeben, also unter ihrem richtigen Namen. Deswegen darf sie auch gerne eine Volume 3 davon raushauen. Ich finde das richtig gut. Und wenn so der Sommer klingt, dann ey, von mir aus, dann mach selbst ich mit. Track 17, Playlist zum Podcast. Hab's angekündigt, beziehungsweise wird sowieso in jeder Folge erwähnt. Wir haben auf Spotify unsere Playlist, die dann nämlich heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die auch in den Shownotes verlinkt ist, auf der ihr all unsere Folgen hören könnt, aber eben auch all die Musik, die wir hier vorstellen, das ist ja gleich 17-fach zu haben pro Monat. Wie gesagt, 5 Platten, 5 Empfehlungen gibt es etwas ausführlicher, so wie gerade Whatever the Weather und gleich noch 4 weitere Platten. Wir haben aber auch noch 12 etwas kompakter vorgestellte Musikempfehlungen für euch, die wir euch hier so ein bisschen näher bringen wollen. Was sind denn die ersten beiden, die du zusätzlich noch mitgebracht hast?
Ja, als erstes habe ich eine Band aus Irland mitgebracht, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt, nämlich The Murder Capital. Das ist ja, ich sag mal Postpunk. Ich sag ja immer irgendwie Postpunk. Jede Folge 5-mal. Da sind die beiden Vorgängeralben wirklich, wirklich wichtig gewesen für mich die letzten Jahre. Einmal When I Have Fears, das war das Debüt, und dann Gigi's Recovery, fand ich beide richtig, richtig stark. Die gehen so richtig gut nach vorne, sind in einem guten Maße sauer, aber auch elegant. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und jetzt ist eben die dritte LP erschienen. Blindness heißt sie, ist bei Human Season rausgekommen. Und jetzt verändert sich der Sound so ein bisschen. Das ist jetzt nicht mehr nur einfach, also nur in Anführungszeichen natürlich Post-Punk, sondern ich habe da auch eine ganz gute Portion Indie-Rock, so Nullerjahre Indie-Rock rausgehört. Und meine auch rauszuhören, dass die Windmill-Scene von den Bandmitgliedern auch ganz genau verfolgt wird. Ich habe eins zu kritisieren und deswegen kommt es auch nicht in meine 2 Alben, die ich heute lang bespreche, nämlich, dass das Album leider am Anfang eigentlich schon so das größte Pulver verschießt. Also die ersten 3 Songs sind alle komplett großartig. Danach kommen dann auch noch coole Songs, ne? Also das ist natürlich trotzdem ein tolles Album, sonst würde ich es ja nicht mitbringen, aber ja, es ist halt trotzdem schon so eine gewisse Kurve, die dann abflacht, zu spüren, finde ich zumindest. Da sind dann trotzdem noch, wie gesagt, ein paar Höhepunkte. Love of Country zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, ist auch auf der Playlist dann, That Feeling. Aber genau, es geht dann so ein bisschen sehr auf die Bremse. Von daher kommt es auch nicht so ganz an die Vorgängeralben ran, aber trotzdem ein tolles Album. Und ich würde mal sagen, Leute, die Marucha gerne hören, Idols, auch Squid, finde ich, die können da auf jeden Fall mal reinhören. Und aus Berlin habe ich mitgebracht die Künstlerin Cara Capaccio mit ihrer Single Im Weltraum, in Klammern 576 Milliarden 3579 Jahre. Ich glaube, ich habe noch nie eine Single mitgebracht, aber dieses Lied hat es mir einfach so angetan. Es hat mich erinnert an Pose Dia, die du mir mal gezeigt hattest. Ja. Das hat ein bisschen so einen ähnlichen Vibe, nämlich so ein bisschen so ein Wissen Wahnsinn. Ja, ich glaube, das könnte dir gefallen. Also es ist natürlich der Song für sich und dann eben noch ein paar Remixe. Die sind alle sehr gelungen, holen ganz viele unterschiedliche Facetten aus dem Song raus. Im Prinzip geht es um die Lebensgeschichte eines Roboters mit sehr coolen und sehr schrägen Referenzen in die Sci-Fi-Popkultur.
Mhm. Genau. Ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören. Ihr sowieso, das ist ja klar. Die ersten Sachen, die ich mitgebracht habe, noch zusätzlich ist einmal der Track Saunte von Building Instruments. Das Trio aus Marie Quern-Brünnwoll, Euwind Heck-Lunde und Asmund Welzin. Die haben mal wieder ein neues Building Instruments Album gemacht und es ist wieder so völlig abseitig aufgezogene Abkehr von Jazz eigentlich so ein bisschen. Mit Weirdo-Pop, Verweigerungsmusik und Hauntology dabei gemischt. Sehr spannendes Projekt und die neue Platte hat mir mir sehr gut gefallen. Und der Track Sante, den ich mitgebracht habe, der ist eigentlich noch viel zu frech und tanzbar für das, was die auf der Platte so vorhaben. Also nicht so ganz repräsentativ, aber ich finde es richtig toll und würde hier die Kategorie andere Musik heute erstmals zu Rate ziehen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Super die Album.
Die legendäre Kategorie.
Wenn man das so unbedingt will, ja, die Krückenkategorie. Brauche ich nicht für Make It Better von Josie Devil, ist Teil einer 12-Inch auf Hot Flush, einem Label, was eher auch für 12 Inches und Singles bekannt ist, was ich gerade in den frühen Tagen der Bass- und Dubstep-Zeit für einen ja sehr basslastigen Post-Dubstep-Sound eben stark gemacht hat. Also zwischen drückendem Bass, filigraner Sample-Arbeit, schielt alles immer Richtung Tanzboden und das ist so eine sehr, sehr klassische, oldschoolige 12-Inch mit zwei Tracks und Make It Better, die A-Seite, finde ich wahnsinnig und kenne den Typen auch nicht, noch nie was von gehört, was der vorher gemacht hat, aber genau dieser stampfige, bassgetriebene Garage-Sound, der so auch gut in Clubs laufen würde und das wahrscheinlich auch tut, nur sehen mich diese Clubs derzeit nicht von innen leider, vielleicht auch, weil ich noch ein bisschen krank bin, aber ja, da würde das, glaube ich, hervorragend funktionieren, möglichst laut hören, Make It Better von Josie Devil, der zweite Song hier erstmal.
Es folgt ein Folk-Album, das nach einer Black-Metal-Dokumentation benannt ist und es stammt von einem Mann, der neben Folk auch Ambient Techno und Heavy Metal macht. Das alleine reicht, um mich dazu zu bringen, dieses Album zu hören und die schöne Überraschung ist, dass dieses Album absolut großartig ist, meiner Meinung nach. Es geht um Until the Light Takes Us von Wrapped, der im wahren Leben Jacob Ware heißt und ja, sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, anscheinend jedes Genre irgendwie mal zu veröffentlichen. Also es ist jetzt sein fünftes Album und wie gesagt, wir haben da jetzt schon einige Facetten dabei gehabt. Und jetzt ist es eben der klassische Folk. Es ist wirklich ganz klassischer, so Nick Drake-iger Folk, ganz aus der Zeit gefallen. Also ich finde, um nochmal auf die Frage nach dem Veröffentlichungsjahr von vor 10 Minuten zurückzukommen. Ich finde, dass das trotzdem auch jetzt veröffentlicht werden kann und auch nicht alt klingt, aber das hätte auch ohne Probleme 1962 veröffentlicht werden können, meiner Meinung nach, oder 1975. Es ist sowas ganz, ganz Reduziertes. Ein Mann mit seiner Gitarre, der sehr verspielte, verträumte Melodien diesem Instrument entlockt und dabei wirklich einfach todtraurige Texte singt, aber auf eine Art, dass es gar nicht so jetzt einen herunterzieht. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich irgendwie in England in meinem kleinen Landhaus sitzen, das ich mir natürlich leisten kann. Und ich trinke Tee und natürlich und lese und ich höre draußen die Vögel zwitschern und eigentlich ist alles perfekt, aber man ist trotzdem traurig. So klingt dieses Album für mich. Es ist, glaube ich, das beste Folk-Album, das ich seit Jahren gehört habe. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich musste wirklich tief in mein kleines Gehirn hinabsteigen, als ich mich gefragt habe, was kommt für mich daran? Und da lande ich dann von dem, was ich so abgreifen kann in meinem Kopf in den Nullerjahren, so Fleet Foxes Phase, sag ich mal. Es hat einfach so viele Facetten. Es ist so ein Album, das jedes Mal, wenn ich es höre, kommen da irgendwie neue kleine Elemente zum Vorschein, kleine Textbausteine, kleine Melodien. Ich könnte eigentlich jetzt noch 2 Stunden weiter schwärmen. Also der Song, der auch auf der Playlist ist, der heißt I Will Be My End, was meiner Meinung nach einfach auch schon ein wunderschöner Songtitel ist. Und das ist ein Song, der mich so berührt hat, dass ich wirklich fast weinen musste. Und nicht mal, weil ich mich jetzt da so mit identifizieren konnte oder so. Also auch schon beim ersten Hören, wo ich eigentlich gar nicht so genau hingehört habe, was er singt, ehrlicherweise. Weil ich bin eine sehr einfache Musikhörerin. Ich höre jetzt erstmal hin und beschäftige mich dann später erst damit, was die Leute mir eigentlich sagen wollen. Aber wie er es singt, hat mich unglaublich berührt. Und das ist Stand jetzt auch das einzige Album dieses Jahr, wo ich wirklich für meine interne Liste die Höchstwertung gezogen habe. um noch einen Name-Drop zu bringen, es hat mich auch sehr an Jackson C. Frank erinnert. Das ist ein Singer-Songwriter auch aus den 60er Jahren, der auch so ein bisschen leider immer so unterm Radar läuft. Der hat es nämlich auch verstanden, so ganz elegant diese Melancholie und Traurigkeit mit so Singer-Songwriter-Klampfen-Sound zu verbinden, ohne dass das per se immer traurig klingen muss. Also es ist irgendwie so eine schöne Verbindung aus schöner Musik, aber eben auch dieser Traurigkeit. Das war mein TED-Talk zum Album Until the Light Takes Us. Wie hat es dir gefallen?
Ich nehme mal vorweg, weil ich das gerade noch im Kopf habe, die beste Folk-Platte, die ich in den letzten Jahren gehört habe, war Pieces of Driftwood von Maxine Funke. Über die wurde hier im Podcast, glaube ich, auch vor 3 Jahren mal gesprochen. Okay. Ich bin aber in dem Genre längst nicht so zu Hause wie jetzt zum Beispiel du, würde ich mal sagen. Es gibt dann immer so eine Platte aus dem Bereich, die mir vielleicht dann gefällt, weil ich einfach in diesem Genre nicht so richtig zu Hause bin. Ich muss sagen, dass ich, weil du so viele Referenzen aufgemacht hast, wo du dich befindest und wie du dich dabei gefühlt hast und dann auch mit dem Landhaus und mit den Lyrics gesprochen hast, fand ich sehr witzig, weil ich kannte diesen Mann gar nicht und wusste nicht, dass er auch vorher schon zig andere Genres abgeklappert hat. Und ich höre diese Platte, ich starte sie und denke erstmal, ah jo, eine neue Kings of Convenience. Und ich bin aber, ja, weil ich irgendwie so ein bisschen so einfach die Art des Fingerspiels auf der Gitarre, die Art, wie er singt, ich habe da auch noch gar nicht auf die Texte geachtet. Es fühlte sich alles so nach lauer Sommernacht am Strand an. Also ich hatte eigentlich immer noch mein sommerliches, bemustertes Hemd an, was so ein bisschen rumflattert. Und es schlummerte so ein bisschen was Tropisches in diesem Gitarrenspiel. Aber dann, dämmerte es mir buchstäblich fast schon, weil es dann auch so Songzeilen gibt wie The Angels wept for 1000 days, for cities of blood had passed by their wings. Und okay, ich bin vielleicht doch nicht mehr auf so einer kleinen Strandparty, wo am Ende noch so ein Dude seine Gitarre zückt oder so. Es wird alles düsterer und düsterer und düsterer und düsterer. Und irgendwann wird aus dieser Sandburg, die ich gebaut habe, eher so eine Steinburg und so ein Monument hier aus Stein einfach um mich herum. Und ich sitze dann wirklich auch auf so einer Burg und schaue von da oben auf dein kleines Landhaus, wie du gerade Musik hörst. Und das fand ich war eine ganz interessante Reise, wie sich das so entwickelt hat durch diesen Ersteindruck, der sich dann direkt so visualisiert hat und dann durch die Musik und durch die gehörten Songtexte landete man dann plötzlich auch ganz woanders. Und mir hat es aber durchaus gefallen. Es ist aber jetzt nichts, was sich so langfristig, glaube ich, in meinen Listen weiter tummeln würde. Aber ich fand es, glaube ich, einfach interessant zu erleben, wie sich so ein Album oder so ein Eindruck von so einem Album verändern kann, wenn man so ein bisschen tiefer geht und dann eben auch die angesprochenen Texte so weiterverfolgt.
Ja, voll. Ehrlich gesagt ist das schon viel besser, als ich erwartet hätte. Also, weil das es nicht in deinen Top 10 landet, das habe ich mir gedacht. Aber ja, ich finde, weißt du, selbst wenn es dann irgendwie eben nicht so ganz weit oben in der Liste landet, aber wenn es dann irgendwie was mit einem macht, auch wie bei mir mit Whatever the Weather, dann ist es ja auch schon irgendwie ein schönes Erlebnis, was man mit dem Album dann hatte.
Ja, voll. Finde ich auch, ja. Und glaubst du, das wird sich auch gut durch den Sommer retten, diese Platte? Oder spielt sowas für dich eigentlich keine Rolle?
Ich glaube, dass das Album für mich am Ende des Jahres immer noch sehr, sehr weit oben stehen wird, weil es einfach sehr viele Boxes tickt von Dingen, die mir an Musik gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es im Sommer nicht viel hören werde, weil ich im Sommer immer so zu so einer Progressive House-Tante mutiere.
Progressive House-Tante, okay.
Ja, also ich gucke mir dann so die Livestreams von Tomorrowland an und dann besteht mein Leben irgendwie nur noch okay. So. Also ich bin dann so ein Woo-Girl. Dann höre ich immer so sehr viel so positive Musik, sage ich mal. Und weniger so dieses Introvertierte. Ist auch vielleicht mal so ein Thema, wo wir mal drüber reden können, so Jahreszeiten von Musik. Also es gibt, für mich gibt es so bestimmte Genres, die ich in bestimmten Jahreszeiten extrem viel höre und in anderen gar nicht. Also zum Beispiel Folk höre ich dann echt eher so im Herbst und Winter oder so Black Metal, um da auch mal wieder drauf zurückzukommen. Und so elektronische Musik, die ja so auf Party aus ist, höre ich dann wiederum eher, wenn es halt warm ist.
Ja, also grundsätzlich habe ich das auch so. aber nicht, dass es dann kippt und ich dann gar nichts mehr davon höre oder so. Also ich kann nämlich auch Spekulatius das ganze Jahr über essen. Also da habe ich gar kein Problem.
Ja, das kann ich zum Beispiel nicht.
Das ist für mich voll okay. Das könntest du mir auch im Juni zu meinem Geburtstag servieren und dann würde ich auch sagen, Dankeschön. Genauso soll es sein. Herzlichen Glückwunsch. Also das finde ich auch voll in Ordnung. Aber grundsätzlich auf jeden Fall mal ein Thema wert. Das stimmt natürlich. Wir gehen mal wieder ein bisschen in dieses Thema andere Musik, was ich vorhin schon angedeutet habe, auch dass es hier nochmal seinen Platz finden wird, und zwar mit dem Album Affectionately von Reiser K. Das ist nämlich in Nebel gehüllte, leicht vom Schuss aufgeführte Pop-Nicht-Pop-Musik experimenteller Art, wie ich sie mag, nämlich von experimentierfreudigen Musikerinnen und Frauen, die mir so leicht verschleppten, leicht verhangenen Pop servieren, der irgendwo an Musikerinnen wie zum Beispiel Tirsa oder Carla Del Forno andockt, an eine Art von Musik, die ich unheimlich mag, die ich sehr gerne suche, die ich im Herbst suche, die ich im Frühling suche, die ich aber auch im Sommer suche, weil man kann zu jeder Jahreszeit irgendwo bedröppelt rumsitzen, finde ich, das geht schon. Das ist Musik, die für mich so reich an Möglichkeiten ist, die sich aber immer für den Umweg entscheidet, und das finde ich so sympathisch. Manchmal auch für dieses so halbfertig klingende, aber dann trotzdem auch für etwas, was sehr catchy ist, was sehr anders ist, was sehr einnehmend ist, und das ist diese Platte definitiv. Also die hat mich komplett in ihren Bann gezogen. Reiser Khan hat genauso ein Album aufgenommen. Sie ist auch Teil der Clique um die Musikerin Mika Levy, zu der ja auch Tirsa gehört, beziehungsweise die ja auch gut befreundet sind. Mika Levy, die heute viele Scores aufnimmt, zuvor aber, beziehungsweise zu Beginn ihrer Karriere, so diese Art Indie-Pop-Band Mikachu and the Shapes hatte. Zuletzt auch die Band Good Sad Happy Bad, wo auch Reiser Khan mit dabei ist. Und genau in dieses Koordinatensystem von so sehr windschiefer Art-Pop-Musik stellt Khan hier ihr Solo-Debüt rein, das manchmal auch nicht mehr als einen Bass zum Spielen bekommt, dann mit verspielten Lo-Fi-Sounds aufwartet. Die klingen, als hätte man so ein bisschen diese, also das Bild, was ich vor Augen hatte, ist, dass man so diese dazugehörigen Gerätschaften, die für diese Sounds sorgen, die hat man so hastig 5 Minuten vor der Aufnahme noch schnell in der Schublade im Studio gefunden. Aber auch hier, genauso wie bei Whatever the Weather, klingt nichts beliebig oder einfach nur wüst, wild, sondern das ist Pop, wie ich ihn mag. Es funktioniert, es greift alles ineinander, auch wenn das so ein bisschen leicht so trip-hoppige Momente hat oder wenn es in so ein bisschen sowas art-poppige Elektro Pop-mäßiges reingeht, immer mit einer Stimme, die auch nicht zu viel will, die gerade genau das Richtige serviert für den Beat-Unterbau, der dann eben noch da ist oder da sein darf. Finde ich ganz, ganz großartig. Es ist bislang ein ganz riesengroßes Highlight in diesem Jahr und frag mich natürlich, ob du damit was anfangen kannst.
Ja, da musste ich jetzt sagen, habe ich mich wirklich schwerer getan als mit den Platten, die wir bis jetzt so dieses Jahr besprochen haben. Also es hat mich sehr an Astrid Sonne erinnert letztes Jahr.
Ja, ist was dran.
Ne, also so vom Sound ein bisschen, aber auch vor allem so dieses so Stream of Consciousness-mäßige, wie sie es ja dann auch vorträgt. Also so ein bisschen, als würde sie an der Spüle stehen und so tagträumen.
Lass mal mitlaufen, das Mikro. Ich hab da was.
Genau. Ne, so wie Astrid Sonne letztes Jahr irgendwie überlegt hat, ob sie Kinder will oder ja, eigentlich ja doch nicht. Und also so ein bisschen so dieses so introvertiert, aber laut reden dabei. So das ja. Habe ich so ein bisschen mitgenommen von dem Album. Und das hat mir auch gut gefallen. Aber ich muss sagen, vom Musikalischen habe ich echt nicht gut reingefunden. Also wie okay. wie sie es vorträgt, finde ich richtig cool. Das gefällt mir total. Aber es sind halt sehr so unpolierte Beats, sage ich mal. Also die klingen genauso, wie sie klingen sollen, aber das ist mir dann teilweise einfach ein bisschen zu sperrig gewesen. So ein bisschen zu rough on the edges irgendwie. Aber ja, hatten wir ja auch schon an vielen Stellen das Thema, ne? Also, dass wir da, glaube ich, einfach ein bisschen unterschiedlich sind, was Popmusik angeht und was wir da so hören. Inhaltlich, wie gesagt, also ich glaube, wenn ich jetzt die gleichen, also ihre Vocals hätte auf einem vielleicht etwas biederen Musikunterbau, dann glaube ich, würde ich es richtig gut finden. Und so ist es halt so ein Album, das ich höre ich und es tut mir auch nicht weh, aber ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht noch ganz oft anhören, muss ich ehrlicherweise sagen, ja.
Okay, ja, finde ich interessant. Ich glaube, das ist so ein sehr prototypisches Album für mich momentan. Das ist, Das ist genau die Musik, nach der ich ganz viel suche. Sehr intim klingende Musik, die gar nicht groß werden darf, die gar nicht viel größer anwachsen kann und sehr an die Musik erinnert, beziehungsweise sehr an dem andockt, was ich mir seit ein paar Monaten so zusammenbastel als große Playlist für Sachen, die ich wirklich kurz vorm Schlafen höre, kurz vor Mitternacht nochmal höre. Und da ist sie mittlerweile auch drauf gelandet, weil das genau diese Form von Musik ist. Also das ist, das hast du ja sicherlich dann auch mit anderen Genres ab und zu, dass man sagt, das ist genau das, was ich gerade suche. Yeah. Und wenn sowas rauskommt, freue ich mich einfach total darüber. Und diese Art von Platte, daran kann ich mich aktuell nicht so richtig satt hören. Würde aber auch behaupten, dass man jetzt nicht 10 Stück davon im Monat bekommt. Dementsprechend ist das alles halb so wild. Aber das ist genau gerade das, was ich brauche. Auch das klingt schon fast wieder zu wild, aber ja.
Aber das kann ich total verstehen, weil das von den Alben, die wir jetzt so die letzten Monate besprochen haben, klingt das eigentlich so ein bisschen wie das Kondensat. Also wenn man mir das jetzt geben würde und nicht du, sondern irgendjemand, dann würde ich auf jeden Fall an dich denken, wenn ich das hören würde. Ja. Weil das halt, also es ist fast so sehr viel zusammen, glaube ich, was wir hier zusammen auch schon gehört haben. Und weil du eben meintest, das ist ein sehr intimes Album. Ich finde, es ist auch ein sehr ehrliches Album, weil es halt auch gar nicht so, es macht jetzt nicht so auf dicke Hose, ne? Von wegen, ich muss das jetzt so und so machen, damit es jetzt irgendwen beeindruckt, sondern es klingt einfach genauso, wie es halt klingt. Und genau, das ist auf jeden Fall super cool. Wir gehen in unser Lieblingsland. Es ist Belgien-Zeit.
Yes. Oh, jetzt kommt der beste Name der Welt.
Jetzt kommt der beste Name der Welt, und zwar Band La Ching mit ihrem Album Mercurial. das ist eine New Jazz Band aus Brüssel. Das Album Mercurial ist auf Esteban Ultra erschienen, was auch ein unglaublich cooler Labelname ist, finde ich. Also vielleicht nicht so cool wie Band La Ching, aber ja. Ich verfolge die Band schon eine Weile, also natürlich wegen dem Namen. Und ich finde es total spannend, wie die sich entwickeln. Also die nehmen sich Jazz und haben sie sich jetzt vorgenommen, dass sie Jazz so in Richtung so Trap und digitaler Musik und so Vaporwave eigentlich ausloten. Mhm. Und das ist wirklich so eine Richtung, also ich meine, erzähle das mal wem, dass jetzt Leute da irgendwie Jazz und Vaporwave mischen. Aber es klingt halt auch super cool. Und sie spielen das ja richtig. Das ist ja jetzt nicht irgendwie am Laptop entstanden oder so. Und das finde ich spannend. Das finde ich genauso spannend wie auch in der letzten Folge auch Belgien, Omar Dahl, die ja dann ihren Organic House auch live einspielen. Ich mag das super gerne. Es ist voll schwierig, in Worte zu fassen, was da soundmäßig passiert. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise gerade beschreiben können, aber hört am besten selber rein. Auf der Playlist ist der Opener von dem Album Petite Île. Heißt er. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht allzu sehr verhunzt, das Französische. Und ja, weniger out of the box, aber nichtsdestotrotz sehr liebenswürdig ist die neue EP von Blockhead. Der Song, der EP-Titel, der ist leider total grauenhaft. Ich sage ihn jetzt euch trotzdem. It's only a midlife crisis if your life is mid. Das gibt mir total Dad-Joke-Vibes. Aber die EP, ja genau. So ja, das war auch meine First Reaction. Aber die EP gefällt mir trotzdem wirklich gut. Also Blockhead ist, glaube ich, so mit einer der ersten Hip-Hop-Produzenten, die ich als Jugendliche angefangen habe zu hören. Also so im Sinne von, dass ich mir wirklich die Instrumentals anhöre. Der bewegt sich viel im Dunstkreis von Aesop Rock. Emancipator war auch bei Ninja Tune. Das ist halt so genau meine Nische von instrumentellem Hip-Hop. Und die aktuelle EP, die erfindet da sicherlich nicht das Rad neu. Aber das finde ich auch okay, weil das Rad ist gut, wie es ist. Und das ist nämlich schön ausgetüfteter East Coast Hip-Hop. Typische Hip-Hop-Beats aus New York. Und auf der Playlist ist der Song Oh Dear.
Also Blockhead, muss man auch einfach mal sagen, hat eines der besten Alben aller Zeiten gemacht. Uncle Tony's Coloring Book nämlich. Das Album liebe ich heiß und innig. Also das liebe ich wirklich. Das wurde vor schon lange her. Ich glaube, in unserem ersten Podcast-Jahr 2017 endlich mal erstmals auf Platte veröffentlicht. Das war auch sampletechnisch ein Albtraum. Zum 10-jährigen Jubiläum, die kam 2007 raus und da haben wir die dann auch hier im Podcast besprochen, musste ich unbedingt mitbringen. Großartig. Leider hat er dieses Level nicht durchgehend gehalten, aber ich glaube, so die Sachen aus seinen ersten 5, 6 Jahren die kann man alle noch wunderbar hören. Also ja, da ist so viel Gutes dabei. Und aus den letzten Jahren, ehrlich gesagt, war ich dann auch nicht mehr so richtig dabei, weil da nicht so viel ging, aber jetzt hast du mir das Neue auf jeden Fall schmackhaft gemacht, da werde ich dann nochmal reingehen. Definitiv. Ich habe jetzt noch die Russin Maria Teriava dabei. Die hat nämlich mit ihrem Buckler-Synthesizer, auch ein Instrument, was hier schon ein paar Mal vorkam, und circa 1 Milliarde Ideen ein Album veröffentlicht, was trotz seiner sehr spartanischen Mittel und dem Fehlen von Stimmen irgendwo aber doch Pop geworden ist. Und ist eine sehr spannende Platte und so richtig was Repräsentatives gibt's da gar nicht. Dafür habe ich jetzt aber den besten Song dabei. Der heißt What is to be done von Maria Teriava. Und der ist auf jeden Fall sehr dancey, sehr klick-klacky, wunderbar, minimalistisch, aber wie gesagt eben sehr tanzbar, ganz toll. Und dann habe ich noch ein absolutes Highlight, finde ich, dabei. Also die Platte hätte auch in den Hauptteil eigentlich kommen können. Da geht es um eine Compilation, die heißt Objection to Form. Die erschien jetzt vor kurzem auf dem Label Art That Kills. Und da habe ich stellvertretend Demain von Library L'Amour mitgebracht. Und diese Compilation ist der Hammer. Also das ist alles so ein bisschen noisy, das ist so ein bisschen minimalistisch, immer anders, manchmal melodisch, oft auch sehr zickig, gelegentlich verrauscht, so Lo-Fi, aber immer sehr stark. Und das ist eine Compilation, die kämmt so zwischen Kassettenkellern, Fuzzy Electronica, Cold Wave, Minimal Wave und den wirklich besten Zukunftsaussichten für experimentelle Musik, die aber dann doch so ein bisschen auch nach den 80er Jahren klingt. Ich finde auch den Titel der Compilation schön und dieses Demain ist halt auch so ein wunderbarer, so sprechgesungener, kleiner, fransiger Track, auf dem eine Frauenstimme diesen Titel immer wiederholt und der Beat auch jetzt nicht so viel Lust hat, mehr als das Nötigste zu tun, aber ich bin da hin und weg. Das ist eine super Compilation und die solltet ihr euch alle einfach anhören, behaupte ich jetzt einfach mal ganz, ganz dreist. Du auch, Melanie.
Kommst ich auch.
Ja, du auch, bitte.
Ja, wo auch alle reinhören sollten, ist das nächste Album und zwar Last Leg of the Human Table von der Band Cloakroom. Wir haben jetzt eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist so ein cooler Bandname. Also dieses Wort hat es mir irgendwie total angetan. Es macht so Spaß, dieses Wort zu sagen, Cloakroom. Es klingt unglaublich schön. Und unglaublich schön ist auch die Musik auf diesem Album. Und das ist nämlich Shoegaze. Ein Genre, mit dem ich nicht immer so ganz, ja, ohne Probleme durch die Alben wandere, sage ich mal. Ich finde, das hat oft eine Tendenz, so ein bisschen auszufasern und auszufransen. Und dann wird mir das irgendwie oft zu breit. Und irgendwie hat das dann manchmal nicht so richtig ein Kern für mich. Aber genau das ist ja auch das, was Shoegaze so ein bisschen ausmacht. Diese Wall of Sound, die so sehr in die Breite irgendwie geht und so ein bisschen vor sich dahin wabert und die Vocals so ein bisschen sich so einfügen als so zusätzliches Instrument. Was jetzt Cloakroom auf dem Album schaffen, und dafür bin ich sehr dankbar, ist, dass das überhaupt nicht langweilig wird, weil sie sich Shoegaze vornehmen und ganz nebenbei irgendwie noch so eine Liebeserklärung an amerikanische Rockmusik draus machen, weil sie so viele unterschiedliche Einflüsse noch mit reinholen. Also bis hin zu Country Rock eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Das klingt irgendwie, um jetzt auch wie bei Wrapped mal jetzt hier 500 Referenzen rauszuhauen, das klingt irgendwie echt teilweise wie R.E.M. Das ist ganz merkwürdig. Dann eben klar wie so typische Shoegaze-Klassiker, aber das hat dann auch manchmal schon so was so richtig Schweres und Epochales, dass das schon fast so Doom-Anleihen hat, finde ich. Also wenn man im Metal ein bisschen unterwegs ist, so Doom-Metal ist ja immer sehr so schleppend vorgetragen, immer auch sehr breit und das hat's irgendwie auch. Aber es ist kein schweres Album. Es ist trotzdem eigentlich recht leicht und wandert irgendwie so durch die USA für mich. Im Gegensatz auch zu dem, was ich vorhin bei Murder Capital kritisiert habe, dass da das ganze Pulver am Anfang verschossen wurde, haben Cloakroom ihre ganzen Highlights einfach übers ganze Album verstreut. Der Opener, das ist The Pilot, das ist so richtig ein typischer Shoegaze-Song, eben mit dieser Breite, aber auch später im Album, da sind noch so Sachen wie Unbelonging oder Bad Larry. Der Song Bad Larry ist auch auf der Playlist, wo es dann halt wirklich schon so ein bisschen pointierter wird. Ja, auch das ist jetzt ein Album, da könnte ich wirklich ins Schwärmen kommen. Anders als bei Wrapped ist das für mich kein Album, was eine 10 von 10 ist, das muss ich auch sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz starkes Shoegaze-Album, das mir irgendwie das Genre auch nochmal ganz neu schmackhaft gemacht hat. Wie hat es dir gefallen?
Mir hat es ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, das Intro hat mich erstmal total umgehauen. Also wirklich diese mächtigen Sound- und Gitarrenwände, die da kredenzt werden. Aber was ich toll fand, ist, dass man nicht mit was ich toll fand, ist, dass man nicht einfach nur mit Wucht und Gewalt irgendwie erdrückt wird, sondern dass man, wenn dann eher Angst davor haben muss, dass diese aufgebauten Wände so zusammenfallen, weil das alles so sehr fragil wirkte, also dass das alles so zusammenbrechen kann und man davon irgendwie begraben wird oder so. Und ich fand das alles wesentlich filigraner und zerbrechlicher, als man so vermuten dürfte. Vor allem, wenn dann so diese klatschenden Drums, so diese schreddernden Gitarren kommen, dieses Poltern-Doomige oder so ein bisschen, was diese Musik ausstrahlt. Und war dann total überrascht, in welche Richtung sich diese Platte dann entwickelt und dass das plötzlich auch so, ja, so ein beinahe Pop-Punk-Song plötzlich, der dann kommt mit so einer Gesangsmelodie, die eigentlich viel zu groß ist für das, was da passiert. Also die Melodie ist eigentlich viel besser, als der Vortrag es vermuten lassen würde, aber ist dann so ein bisschen sehr low-key auf eine Art. Das ist die ganze Platte, ich finde, das ist ja irgendwie auch sehr schroff auf eine Art, aber hat so Bock auf Melodien. Und dann hatte ich eigentlich eine Referenz, mit der ich nicht so viel anfangen kann, hatte das so Weezer-eske Sommernachts-Momente dann doch so ein paar Mal, wo ich, da hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, fand es aber alles nicht so schlimm, auch wenn ich Weezer eigentlich ganz furchtbar finde. Und dann kommen aber so wie, ja, sorry. Yes. Ja, es geht nicht an. Ich hoffe, wir kommen noch irgendwie durch diese Folge jetzt. Ich bitte um Verzeihung. Ja. Aber dann natürlich hat man dann trotzdem so diese Dream-Pop- oder Shoegaze-Gitarren heute. Es ist ja manchmal so ein bisschen schwierig. Alles ist irgendwie so ein bisschen Shoegaze, weil Shoegaze natürlich jetzt die letzten Jahre so einen ganz weirden Hype nochmal bekommen hat. Aber dieser Mischmasch, der daraus entsteht, den fand ich zumindest total interessant und habe mir die Platte dann auch ein zweites und drittes und viertes Mal angehört, weil ich dann einfach wissen wollte, wie das funktioniert. Wenn du einen Film schaust und du kennst den Twist schon, dann achtest du irgendwie anders dann natürlich daran, ob da schon irgendwelche Brotkrumen ausgelegt werden oder irgendwelche Krümmel und du so ein bisschen dahinterher kommst. Und jetzt, wo ich wusste, dass dieses Album mich auf eine Art nicht nochmal so überraschen kann, wollte ich dann noch tiefer so in diese Songs einsteigen. Und deswegen habe ich es dann noch ein zweites, drittes, viertes Mal gehört und war in großen Teilen sehr angetan. Dadurch, dass so viel Unterschiedliches passiert, kann ich nicht überall so richtig mitgehen. Aber gerade den Anfang fand ich im wahrsten Sinne bombastisch. Das fand ich richtig gut.
Ja, cool. Was ich halt mag, ist eben, es ist sehr breit, aber es ist nicht breitbeinig. Also es klingt nach Nerds und das finde ich total charmant und deswegen musste ich auch gerade lachen, weil als du Weezer gesagt hast, weil das ist auch eine Assoziation, die ich hatte, weil das ist ja, also unabhängig davon, was man von ihnen hält, ist das für mich so die Prototyp-Band Nerds, die irgendwie Rockstars geworden sind, ne? Die ja eigentlich überhaupt nicht cool sind, aber irgendwie dann halt so diese, zumindest im ich sag mal, Alternative-Rock-Punk-Bereich natürlich einfach riesen wichtige Alben rausgebracht haben in den 90ern.
Ja, und die spielen ihre Gitarren nicht mit ihren Hoden, so kann man das sagen.
Genau. Genau, und den Vibe, auch wenn es musikalisch dann doch in eine andere Richtung geht, aber den Vibe hat dieses Album für mich, dass das einfach nerdige Dudes sind, die einfach gerne Musik spielen und jetzt nicht Musik spielen, einfach um zu zeigen, was sie für geile Typen sind.
Ja, ja, das finde ich, das kommt da auf jeden Fall bei rum. Und gibt es denn eine ältere Platte, die deiner Meinung nach empfehlenswert ist, wenn man gerade mit diesem etwas großwandigem hier was anfangen konnte?
Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich habe die anderen Alben mir dann im Zuge des jetzigen Albums angehört, retrospektiv, weil ich auch zugeben muss, dass ich die Band auch wirklich bis zu diesem Release nicht kannte. Aber ich finde, dass das wirklich ihr bestes Album ist. Also die anderen, das ist jetzt keine Warnung vor den Alben, also da kann man sehr gerne reinhören. Ich finde, dass vor allen Dingen zum Beispiel das zweite Album Time Well, dass das nochmal eine ganz, ganz coole Richtung anstößt, weil das dann halt eher so ein bisschen so in diese Slowcore-Richtung geht. Also auch nochmal so eine andere Perspektive auf Shoegaze dann auch aufmacht, in so was weniger Lärmendes, würde ich sagen. Aber ich finde schon, dass das Album, was jetzt rauskam, Last Leg of the Human Table, das ist schon für mich zumindest das Highlight in ihrer Diskografie.
Wir Wir sind jetzt nochmal bei einer Platte angekommen, die, finde ich, ganz gut gelegt ist hier, die vielleicht am ehesten andocken kann an das, was wir gerade gehört haben, dann wieder aber auch gar nicht. Denn jetzt ist plötzlich wieder 2008 und so eine wüste Mixtur aus ganz frühen Animal Collective, ganz frühen Foals und ganz frühen Battles. Will was von dir, nimm dich zur Seite und erklärt dir erstmal, was Math Rock ist, was aber auch der No Wave des New York City der 80er Jahre damit zu tun hat, ob du eben willst oder nicht. Die Rede ist von 45 Pounds von Yahweh Nail Gun. Und dieses Album läuft eigentlich, also nur 21 Minuten, und laufen ist eigentlich fast das falsche Wort. Also es ist ein völliger Wortfehlgriff an dieser Stelle. Das stürmt, das rast, das poltert, das stolpert. Das groovt so dermaßen, dass ich irgendwie fast garantieren möchte, dass hier ein Durchgang eigentlich nicht reicht, weil man nicht das Gefühl hat, das ganze Album gehört zu haben, wenn man es denn gehört hat. Die Band, die mir auch vorher völlig unbekannt war, hat jetzt ihr erstes richtiges Album eben auf AD93 veröffentlicht, und die hatten wir hier schon öfter, da eigentlich gibt es da eher so experimentelle elektronische Musik, House, Techno, Ambient, Bass etc. Und damit hat das hier überhaupt nichts zu tun. Das sind kurze, noisy Miniaturen, teilweise auch unter 2 Minuten, sehr düster, sehr direkt, mit einer sehr gewaltigen Drum- und Percussion-Arbeit, wo sich wirklich alles überschlägt. Aber auch hier, und da möchte ich anknüpfen an die anderen beiden Platten, auch wenn das musikalisch nichts miteinander zu tun hat, das greift alles sehr gut ineinander. Also es ist nicht so, dass hier einfach nur das pure Chaos regiert und man einfach schaut, was daraus wird, sondern ich finde, das ist einfach sehr gut zusammengearbeitete Musik. Trotz auch ihres sehr wüsten, metallischen Industrial Sounds, der aber auch nie so bleischwer dargeboten wird, dass Tanzen unmöglich wäre. Also ich finde, das ist halt alles so zappelphilippig, angenehm dürr und skelettiert. Und ich weiß nicht, warum das gerade so gut bei mir zündet, das tut es aber. Und deswegen musste es mit in diese Folge. Ist das auch was für dich?
Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass im Gegensatz jetzt zu dem Album von Razor K, hätte ich da zum Beispiel gar nicht gedacht, dass das etwas für dich ist. Also das fand ich relativ überraschend. Und dass du jetzt auch zuerst so an Math und so denkst, also den höre ich auf jeden Fall auch raus, aber für mich ist wirklich dann die Betonung dann doch auf dem Industrial-Teil, obwohl die Drums und die Percussions, das hat ja auch schon wieder was fast Tropisches, ne? Also ja. Vorhin waren wir ja ein bisschen am Strand, da würde ich das Album jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen, ehrlicherweise. Aber wenn man nur auf die Percussions hört, das hat dann wirklich schon so wirklich was so Latin-mäßiges irgendwie. Das fand ich super interessant. Das habe ich nämlich noch nie so in der Kombination gehört. Ich muss jetzt sagen, dass ich im Industrial-Bereich jeglicher Couleur, da gibt es ja sehr viele verschiedene Richtungen, überhaupt nicht unterwegs bin. Am ehesten vielleicht dann noch so im industriellen Hip-Hop, also so Death Grips, Clipping und so, daran hat es mich deswegen dann auch ein bisschen erinnert, obwohl natürlich dann die Raps logischerweise fehlen, aber so vom Sound her hat mich das dann am ehesten daran erinnert. Es passiert total viel, gleichzeitig sind sich die Songs aber auch alle sehr ähnlich und auch irgendwie gefühlt, also sag mir gerne mal gleich, wie du das siehst, aber auch so ein bisschen unfertig. Also wenn man da jetzt Demo draufschreiben würde auf das Album, würde ich mich jetzt, wäre ich jetzt auch nicht vom Stuhl gefallen. Und das macht es jetzt nicht besser oder schlechter, aber es hat immer noch sowas, wo ich immer dachte, irgendwie, das könnte jetzt auch noch länger gehen. Also man könnte das jetzt auch noch ein bisschen mehr ausreizen, länger, ja. Was sie da machen, ne? Ich fand auf jeden Fall das Einweben von so Soundbites, interessant, aber auch verstörend. Also zum Beispiel dieses, der Song heißt Animal Death Already Breathing, so heißt der Song, wo man dann halt wirklich so ein sterbendes Tier atmen hört. Das finde ich künstlerisch sehr interessant, aber halt auch sehr schwer zu hören, muss ich auch sagen. Also es war schon auf den 20, 21 Minuten war dann schon auch harter Tobak dabei, aber das ist ja auch im Industrial einfach so. Also long story short, ich finde es künstlerisch super, super spannend. Ich kann es mir auch oft anhören, aber es hat noch ein paar Fragezeichen hinterlassen irgendwie.
Ja, Fragezeichen sehe ich erstmal positiv. Das finde ich okay. Vielleicht solange die Platte dir diese Fragen dann ja auch am Ende beantworten kann. Das wäre ja dann schon mal die Hauptsache. Das irgendwie ist dieses sehr stürmische, polterige, hat bei mir irgendwie richtig einen Nerv getroffen. Einfach alles, wie es in sich zusammenläuft, diese sehr spitzen Gitarren, diese Drums, die auch so leichtfüßig sind und dadurch sich das auch im Ohr alles so ein bisschen leichter anfühlt, dass die auch wirklich 100 Mal pro Sekunde geschlagen werden und vielleicht auch 5 Instrumente nebeneinander stehen in Kombination mit der Stimmenarbeit. Und dann sind diese 21 Minuten rum und dann höre ich das einfach auch nochmal. Also es ist für mich so ein bisschen wie ein Album, was 40 Minuten geht und aus 20 Songs besteht, nur dass halt die Songs alle doppelt drauf sind, weil ich das noch nicht hatte, dass ich die nur einmal gehört habe. Ich habe sie eigentlich immer zweimal direkt gehört, weil sich das anders irgendwie nicht richtig angefühlt hätte, aber ja, war auf jeden Fall sehr interessant, beziehungsweise habe ich darauf so ein bisschen heute fast am meisten gewartet, was du dazu sagst, weil da hätte ich mir irgendwie alles vorstellen können, ob du jetzt irgendwie sagst, so, das geht irgendwie gar nicht oder ja, mein Gott, wo war diese Platte mein Leben lang, endlich hören wir die gleiche Musik, irgendwie sowas, also alles, hätte mir alles vorstellen können.
Ich muss auch sagen, ich kann absolut verstehen, dass man diese Platte sehr gerne mag und ich könnte auch absolut verstehen, wenn man die Platte komplett grauenhaft findet. Also insofern genau, die tickt natürlich so ein bisschen diese Boxes, dass ich ja auch gerne mal, man sagt ja immer so Extreme Metal, ne? Also dass ich halt gerne auch mal härtere Musik höre, aber es ist natürlich eine ganz andere Spielart von harter Musik. Irgendwie ist es ja auch harte Musik dann, ne? Aber halt auf eine ganz andere Klaviatur irgendwie. Also ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das spannendste Album, das wir heute in den großen Besprechungen zumindest dabei haben.
Track 17, Playlist zum Podcast, unsere Playlist auf Spotify, auf der ihr unsere Folgen hören könnt, aber auch alle 17 Musikempfehlungen des Monats für jede Folge. Eine habe ich noch und zwar gibt es, was sehr, 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 sehr toll ist, ein neues Album von Saeko Killi. Und ich freue mich da unheimlich drüber, dass sie wieder da ist. Alvin und ich haben damals, ich glaube auch vor 2 Jahren ungefähr, ihr Debüt hier ausführlichst besprochen. Tolle wavy, slowdown, alternative Version von Popmusik. So vor sich hin schleichende Synth-Pop-Musik, Minimal-Wave-Musik mit so einem Psychedelic-Touch. Und das ist more of the same in sehr gut, würde ich das auf jeden Fall nennen. Und das auf Deutsch gesungene Jede Farbe, das kommt für mich hier auf die Playlist, wieder auf Büro B erschienen. Die machen wirklich nicht so viel falsch, muss man sagen. Was sind denn deine letzten Songs für diesen Monat?
Ich habe einmal D-Stone aus Amsterdam mitgebracht. Das ist ein DJ, der so ein bisschen so diesen Sweet Spot zwischen House und Disco bedient, würde ich sagen. Und seine EP Bang ist jetzt erschienen. Die EP meiner Meinung nach macht eigentlich genau alles richtig. Es ist jeder einzelne Song von der EP in meine Best of 2025 Playlist gewandert. Also das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen. Alles sehr tanzbar, klingt gleichzeitig sehr nach 2025, aber auch sehr so nach alter Hausmusik. Ich habe viel Zeit mit dieser Veröffentlichung verbracht, weil ich mir eingebildet habe, dass ich da so ein Sample von einem FIFA-Song gehört hätte, aber ich wusste auch nicht mehr, welcher FIFA-Song. Dann habe ich mich sehr lange auf die Suche begeben. Am Ende, glaube ich, ist es ein anderer Song, der nur sehr ähnlich klang. Aber ja, das hat mich dieser EP auf jeden Fall nochmal deutlich näher gebracht, weil ich wirklich sehr viel Zeit mit ihr verbringen durfte. Und auf der Playlist ist der Titeltrack, Bang, mit 3G. Dann noch, um mein Genre Rap hier auch noch reinzuschmuggeln, habe ich mal wieder Boldy James mitgebracht. Der hat mit Chuck Strangers das Album Token of Appreciation herausgebracht. Und das ist meiner Meinung nach, ja, kann ich eigentlich sagen, mit seinem bestes Album überhaupt, finde ich. Auf jeden Fall sein bestes Album in letzter Zeit. Jetzt am Anfang des Jahres war gerade erst Permanent Ink erschienen und da legt jetzt Token of Appreciation schon nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Das hat so einen entspannten Nachtvibe. Das fühlt sich alles so ein bisschen an wie so nachts um 3 und man geht irgendwie nochmal so zum Kiosk um die Ecke. Thematisch ist das Gangster-Rap. Das ist bei Boldy James ja immer so, aber ich mag das, wenn diese Straßenthemen sich gar nicht so stark in den Beats widerspiegeln. Also wenn die Musik da gar nicht so düster klingt, wie die Texte vielleicht sind. Auf der Playlist ist Unapologetic. Und last but not least gehen wir nochmal nach Belgien, um das abzurunden, und zwar zu Lost Desert mit seiner EP Saudade. Das schließt sich so ein bisschen an Omar Dahl an. Das ist auch wieder Organic House, diesmal nicht live eingespielt, sondern dieses Mal wirklich so produzierter House, Deep House, entsprechend mit volkstümlichen Einflüssen, würde ich mal sagen, wie das bei Organic House eben so üblich ist, aber wie der Titel auch vermuten lässt, bewegen wir uns da viel im Bereich Südamerika. Lied zum Träumen ein. Das ist, glaube ich, dann was ich im Sommer anmachen werde, wenn ich dann wieder in meine Woo-Girl-Phase komme. Aber keine Angst, die EP ist keine Woo-Girl-Musik. Es ist vielleicht eher das, was man dann hört, bevor man dann auf die Party mit der Woo-Girl-Musik geht. Und auf der Playlist auch hier der Titeltrack Saudade.
Sehr gut. Dann haben wir wieder ein ziemlich dickes Paket geschnürt für euch alle. Vielen, vielen Dank, Melanie.
Danke dir. Danke euch.
Genau, danke euch fürs Zuhören. Ich kann schon mal ankündigen, dass ihr in 3 Wochen dann die nächste Review-Folge bekommen werdet. Wir haben jetzt um eine Woche geschoben, weil ich noch ein bisschen krank gewesen bin. Ihr werdet in der Zwischenzeit aber auch noch eine neue Feature-Folge hören, denn ich hatte ja angekündigt, dass im neuen Jahr auch wieder Features kommen werden. Und was das sein wird und mit wem, das werdet ihr dann rechtzeitig hören. Das gibt's jetzt aber auch schon relativ bald. Dankeschön fürs Zuhören. Denkt dran, Tracks zum Playlist zum Podcast zuhören, zu abonnieren, den Podcast zu hören, zu abonnieren. Und was uns immer, immer hilft, so einfach es auch ist, den Podcast positiv bewerten auf der Plattform eurer Wahl und eine kurze positive Review schreiben, hilft uns auch sehr. Ob das jetzt auf Apple Podcast ist, ob das bei Spotify ist oder sonst wo in eurer Podcast-App eurer Wahl, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.